Unheimlich nah. Ein Coming-of-Age-Roman, der vom Aufwachsen unter Extrembedingungen mit ständigem Personenschutz erzählt und von einem unbändigen Freiheitsdrang. Von und mit Johann Scherer. Mit exklusiven Songs des Autors. Kapitel 26.
Meine Cousine Julia und ich hatten eine gefühlte Ewigkeit nicht mehr miteinander gesprochen. Sie jetzt anzurufen, weckte bei mir Erinnerungen an unser Telefonat vor ein paar Jahren, in dem sie mich darauf hingewiesen hatte, dass man sich über seine Eltern nicht beschweren sollte, wenn sie doch immerhin da seien. Trotzdem begann ich wie immer und erklärte ihr, wie sehr mich gerade alle in meinem Leben nervten, wie anstrengend alles sei und wie unzufrieden ich sei. Ich kann echt keinen Schritt machen, ohne dass ich denke, irgendjemand redet irgendeinen Scheiß über mich. Julia sagte längere Zeit nichts. Es war nicht neu für mich. Unsere Gespräche waren in letzter Zeit komisch geworden, irgendwie abgekühlt. Ich ahnte schon, dass ihr irgendwas an mir nicht passte, traute mich aber nicht, es anzusprechen und machte einfach so weiter wie bisher. Jetzt hat mein Vater mich sogar neulich richtig assi angepöbelt. Ich holte Luft, um fortzufahren, doch Julia schnitt mir das Wort ab. Ich hab echt keinen Bock mehr, dein Mülleimer zu sein. Dein was? Schoss es mir in den Kopf. Hä? Sagte ich. Ich hab keine Lust mehr darauf, von dir als Mülleimer für deinen emotionalen Schrott benutzt zu werden, fuhr sie bedrohlich ruhig fort. Ich atmete tief ein, um etwas zu erwidern, doch sie machte keine Pause. Weißt du, Cousin, du rufst mich immer nur an, wenn irgendwas gerade scheiße ist. Das ist zwar irgendwie häufig bei dir der Fall, aber du könntest dich ja mal melden, wenn was Schönes passiert ist. Oder einfach mal fragen, wie es mir geht. Hast du daran mal gedacht? Hatte ich tatsächlich nicht. Meine Cousine war in unseren Gesprächen, die in den letzten Jahren tatsächlich nur noch am Telefon stattfanden, immer cool. Und ich hatte das Gefühl, dass es ihr irgendwie immer gleich ging. Sie wirkte aufgeräumt und ernst und ich hatte mich nie gefragt, warum. Hä? Klar habe ich das, versuchte ich mich zu verteidigen, doch sie fuhr fort. Hast du dich mal gefragt, wie es sich anfühlt, wenn man immer diejenige ist, die für den anderen da ist, aber nie was zurückkommt? Und dann sind deine Probleme... Nun war sie nicht mehr so ruhig, klang aber nicht weniger bedrohlich. Tut mir leid, dir das so sagen zu müssen, aber deine Probleme sind einfach keine. Ich fühlte mich wie ein kleines Kind, das von seinen Eltern ausgeschimpft wird. Entsprechend unbeholfen versuchte ich eine Antwort. Ach nee? Meine Stimme klang weniger souverän, als ich es geplant hatte. Aber deine oder was? Du weißt nichts über mich, Johann. Dass sie auf einmal meinen Vornamen nannte, ließ die Unterhaltung noch viel dramatischer wirken, als sie ohnehin schon war. Du hast mich in den letzten Jahren kein einziges Mal gefragt, wie es mir geht. Immer geht's nur um dich und deine Probleme oder was du Probleme nennst. Ahn doch einfach mal, dass du im Gegensatz zu allen anderen einfach in einer mega komfortablen Situation bist. Du hast nämlich in Wirklichkeit überhaupt keinen ernstzunehmenden Stress mit deinen Eltern. Du hast keine Sorgen, die irgendwie relevant wären für irgendjemand sonst hier draußen und, Achtung, Spoiler, sie machte eine Pause, die aber nicht lang genug war, um zu ahnen, was nun kommen würde. Achtung, Spoiler für dein Leben, du bist in Sicherheit, du musst dir keine Sorgen machen, alles wieder normal, kannst dich wieder entspannen. Ich presste die Lippen aufeinander und suchte nach Worten. Die Befürchtung, dass meine Sorgen, Gedanken und Ängste einem echten Realitätscheck nicht standhalten würden, trug ich täglich mit mir herum. Daraus wiederum entstand ein Gedankenkarussell, was sich, einmal in Bewegung gesetzt, immer schneller drehte. Als könnte sie Gedanken lesen, holte Julia zum nächsten Satz aus. »Du drehst dich seit Ewigkeiten nur noch um dich selbst.« Es ist echt unerträglich, nee, anders, es ist unerträglich langweilig geworden mit dir. Ich spürte, dass es keinen Sinn machte, gegen sie anzureden und ahnte, dass sie recht hatte. Ich wusste nicht, wie ich aus dieser Situation herauskommen könnte, ohne das nun vergiftete Wort »ich« zu benutzen. »Du«, ich versuchte einen Einstieg durch die Hintertür, der sofort misslang, »du hast mich«, glaube ich, falsch verstanden. Klar. Sie klang jetzt richtig hart. Liegt natürlich an mir, an wem sonst. An dir kann's ja nicht liegen. Sind ja immer die anderen, ne? Ja, nein, ich schlingerte. Ich, schon wieder das Wort. Ich wollte dich nicht benutzen. Ich dachte, du findest meine Themen irgendwie auch interessant. Julia seufzte hörbar und mit Nachdruck in den Hörer. Ja, sicher, aber nicht nach der 20. Runde mit den immer gleichen Themen. Das ist einfach nur noch ein Ritt um dich selbst, Runde um Runde und du immer in der Mitte auf deinem hohen Ross. Ey, weißt du, ich suchte und suchte nach Formulierungen und noch viel wichtiger, nach Inhalt. Fuck you! Schrie es unvermittelt aus mir heraus. Du bist einfach genau wie alle diese Arschlöcher. Du denkst auch, ich bin an allem selbst schuld und soll mich mal nicht so anstellen oder was? Scheiß auf dich, echt mal! Ja klar, scheiß auf mich, genau. Mann, Johann, du bist echt eloquent und souverän. Alter, du bist fast erwachsen, benimm dich doch einfach auch mal so. Fang an, deine Probleme, sie machte mit ihrer Betonung die Anführungsstriche, in die sie das Wort setzte, klar, zu lösen und nicht zu umkreisen. Ich weiß, du hast dafür keine emotionalen Kapazitäten, aber ich habe auch meine Sorgen und laber dich nicht ungefragt damit voll, sondern versuch halt einfach damit klarzukommen. Das versuche ich doch auch, antwortete ich. Ich versuche es ja und ich schaffe es auch. Ich bin ja nicht hilflos ohne dich. Ich dachte nur, die vier Ichs hintereinander klingelten mir selbst in den Ohren. Ach, weißt du was, vergiss es doch einfach. Ich hatte schon längst keinen Bock mehr auf das Telefonat. Mach ich, sagte sie nur noch. Okay, dann viel Spaß dabei und tschüss. Ich wollte einfach auflegen, doch Julia schob noch einen Satz hinterher. Lass mal bei Gelegenheit treffen und nicht immer telefonieren, ja? Ich kochte zwar innerlich noch vor Wut und Verzweiflung, war aber dankbar für diesen versöhnlichen Satz, der so unerwartet kam. Blut ist dicker als Wasser, schoss es mir in den Kopf. Tut mir leid, dass ich dich so genervt habe. Ich versuch mal klarzukommen. Mach das. Kriegst du schon hin. Lass mal Abi fertig machen und dann treffen, ja? Okay, sagte ich leise und legte auf. Unsicher, ob der Satz eine Bitte war, mich jetzt 18 Monate lang nicht mehr zu melden oder einfach nur eine versöhnliche Geste, schaute ich aus dem Fenster. Ich blickte auf den Zaun und die Kameras, dachte an den Überstiegsalarm und die Lichtschranken. Dahinter floss die Elbe. Ein großes Containerschiff der Hapag-Lloyd fuhr langsam vorbei. Ich blickte ihm hinterher, bis es hinter den Bäumen verschwand. Als Kind hatte ich immer versucht, in den wenigen Minuten, die Schiffe vor unserem Fenster auftauchten, die Container zu zählen. Wie lange war das eigentlich her?
Kapitel 27.
Unsere Plattenfirma wollte es internationaler haben. Unser Name am kahlen Aste war denen zu deutsch. Sie hatten so etwas schon bei unserem ersten Treffen angedeutet, aber nun war es uns noch einmal unmissverständlich klargemacht worden. Wir hatten schlicht 7 Tage Zeit, einen neuen, international klingenden Namen zu ersinnen. Oder es würde einer für uns ersonnen werden. Wir waren alle so beeindruckt von der professionellen Maschinerie, die seit einiger Zeit um unsere Band herum ablief, dass wir vergessen hatten, uns darüber auszutauschen, ob ein Major-Label wie Sony Music der richtige Ort für eine vermeintliche Indie-Punk-Band war. Die andauernden kleinen oder größeren Equipment-Geschenke, das Drum-Endorsement von Yamaha für Lenny, das viele Geld von Plattenfirma und Verlag. Geblendet vom Glanz dieser unwirklichen Veränderung machte es uns überhaupt nichts mehr aus, unseren Namen ändern zu müssen. Es dauerte nicht lange, da fanden wir am kahlen Aste selbst bescheuert. Das Argument, dass der Name international nicht optimal vermarktbar wäre, erschien uns irgendwann selbst logisch, obwohl wir ausschließlich auf Deutsch sangen. Rammstein haben es auch auf Deutsch geschafft, international erfolgreich zu sein. Ich verdrehte die Augen. Ja toll, Hitler auch, blaffte ich Dennis an und fuhr fort. Digga, wir sind so wenig international, wir benutzen noch nicht mal Fremdwörter. Es war schwierig, auf Kommando das Image, das ja bestenfalls vom Namen ausgehen sollte, zu bestimmen. Im Grunde ist es doch egal, wie wir heißen, sagte ich. Die Ärzte, die Toten Hosen, die Prinzen, echt, selig, Blumfeld, mal ehrlich. Das sind doch alles totale Scheißnamen und die sind alle erfolgreich. Aber eben nicht international, legte Daniel den Finger in die Wunde. Sowas wie Tokotronic wäre geil. So ein ausgedachtes Wort. NoFX oder sowas. Halb gaga, halb cool. Versuchte ich einen Anfang. Doch Daniel erstickte ihn im Keim. Lieber komplett cool und gar nicht gaga. Halb gaga, Digga. Deine Mutter ist halb gaga. Schließlich, nach ein paar diskussionsreichen Tagen, gesellte sich einer der Produzenten zu uns.
Ich hab einen richtig geilen Namen für euch, fing er an. Die perfekte Mischung aus cool, international und punk.
Sogar international sprach er international aus. Wir waren gespannt. Ich habe euch gleich mal was mitgebracht. Er rollte ein 3 Meter mal 1,50 Meter großes Transparent aus, auf dem in großen Buchstaben Score stand. Dahinter ein Ausrufezeichen und das O war eine Zielscheibe. Wir waren enttäuscht. Der Name war irgendwie lahm.
Nur echt mit dem Ausrufezeichen, rief er. Das klappt immer. So kriegt man Aufmerksamkeit und bleibt im Gedächtnis. Check doch mal. NSYNC, E17, A21, alles geile Namen und alle mit einem geilen Gimmick.
Gimmick gibt's nur im Yps, nuschelte Dennis leise.
Was meinst du? Yps? Nee, das funktioniert nicht. Da kriegen wir Ärger mit der Zeitschrift,
quasselte der Produzent gleich los. Wir verdrehten die Augen. Die Bands, die er nannte, waren alles Boybands. Super uncool. Gleichzeitig fand ich das Fadenkreuz im O gut. Immer noch hielt er erwartungsvoll das Transparent. Es stand schon Sony Music unten rechts in der Ecke.
Hey, das Fadenkreuz ist cool, versuchte ich, die unangenehme Stimmung im Raum zu entkrampfen.
So, schieß doch Bulle, mäßig.
Der Produzent nickte zustimmend mit dem Kopf und grinste, die anderen sahen mich an. Daniel stimmte als erster zu.
Okay, ja, cool, sagte er, ohne eine besondere Regung zu zeigen.
Cool, rief der Produzent sichtlich erleichtert. Wo soll ich's aufhängen?
Während der zweiten Session der Albumproduktion im Hamburger Gaga-Studio mussten wir dann die Hälfte der Rechte unserer Texte an den Tontechniker abtreten. Er hatte bei manchen Songs bei der Musikkomposition geholfen und obwohl der Tontechniker nur Englisch sprach, erklärten sie, dass seine Ideen für die Komposition so zielführend gewesen seien, dass sie die Textidee mit der Musik sozusagen schon in unsere Hirne gepflanzt hätten. Wir hatten so große Angst, diesen Deal zu verlieren, dass wir einfach allem zustimmten. Wir sagten so gar nichts, als wir eines Morgens ins Studio kamen und das komplette Playback, das wir am Vortag eingespielt hatten, durch Musik ersetzt worden war, die der Engineer Jeff in der Nacht selbst eingespielt hatte. Es war mein Stück »Wenn du gehst«, das nun tatsächlich ganz toll klang, ohne dass irgendeiner von uns etwas zur Aufnahme beigetragen hatte. Die Bandmaschinen und Computer, das riesige Mischpult und die vielen Geräte im Gaga-Studio raubten uns den Atem und die Energie, irgendetwas kritisch zu hinterfragen. Wenigstens mein Stück »Ich liebe dich nicht« war so geblieben, wie wir es eingespielt hatten. So hatte ich 2 Stücke über das Ende meiner Beziehung mit Laura auf dem Album und konnte es nicht erwarten, der Welt da draußen endlich zu zeigen, dass es etwas gab, was ich konnte. Was meine Existenz und den ganzen Trubel rechtfertigte. Dass ich aus jeder, auch noch so verworrenen Situation einfach Kunst machen konnte. Weder Julia noch sonst einer würden sich darüber beschweren können. Das Kreisen um mich selbst war hier ja quasi Programm.
Wenn du gehst, werde ich nicht weinen. Wenn du gehst, werde ich nicht schreien. Wenn du gehst, ist eines sicher. Ich werde nur nicht mehr, nur nicht mehr so glücklich sein.
Kapitel 28.
Jasmin war eine sogenannte Komparsin beim ersten Videodreh von Score Ende 2000 gewesen. Vom Callsheet der Stylistin Simone, die uns für das Cover alle in schwere schwarze Mäntel steckte, die sie selbst gern trug, hatte ich heimlich ihre Handynummer abgeschrieben und sie ein paar Tage später kontaktiert. Nun war sie das erste Mal bei mir in Hamburg zu Besuch. Ich hatte ihr vorab unsere fertige CD Das ist erst der Anfang, geschickt, die gerade erschienen war. Auch eine Autogrammkarte und einen Artikel über uns aus der Bravo mit Poster hatte ich ganz bescheiden in den Umschlag gelegt. Wenigstens war auch Jasmin auf einem Foto unseres Videodrehs im Hintergrund zu sehen und somit hatte das Fanpaket an einen Nicht-Fan zumindest ein kleines verbindendes Moment. Jasmin war noch cooler, als ich es gehofft und erwartet hatte. Ich wusste nicht, was sie meinte, als sie mich mit starkem Berliner Akzent am Hamburger Dammtorbahnhof begrüßte. Ich hab mich nicht abschrecken lassen von der Post. Hier bin ich. Sie sah noch atemberaubender aus als auf der Setcard ihrer Modelagentur, die ich ebenfalls der Stylistin entwendet hatte. Ihre langen, roten Haare umwehten ihr makelloses Gesicht. Sie grinste mich selbstbewusst an. Ich wusste, dass sie einige Jahre älter war als ich und dass ich mich würde anstrengen müssen, mit ihrer Souveränität mitzuhalten. Mit Herzklopfen nahm ich ihr den schweren Koffer ab und schleppte ihn ins Kino. Ich hatte mir keine Gedanken darüber gemacht, ob der Film, den ich sehen wollte, auch etwas für sie oder sogar für uns war. Umso mehr freute ich mich, als ich begriff, dass es keine Selbstverständlichkeit war, dass sie Fight Club auch unbedingt ein weiteres Mal sehen wollte. Na jo, dann kicken wir heute eben einen Jungsfilm. Kein Problem, ich mag Jungens. Wir setzten uns auf unseren Platz in der letzten Reihe des großen Saals, der nur mäßig gefüllt war, da der Film schon ein paar Monate lief. Herr Winczek betrat kurz vor Beginn des Films den Kinosaal. Ich ärgerte mich, dass ich keinen Einfluss darauf hatte, welche der Schreckensgestalten mich wann begleitete. Ihre Fluktuation verlief irgendwie im Hintergrund. Es waren so viele und alle waren so unterschiedlich in ihrer Art und ihren Verhaltensweisen. Ich musste mit dem vorlieb nehmen, der gerade Dienst hatte und hatte keine Chance, mich im Vorhinein auf die neue Person einzustellen. In der Zentrale hatte ich mal einen Dienstplan hängen sehen. Ausgedruckt auf DIN A3 ähnelte er der Schautafel in unserem Chemieraum, die das Periodensystem zeigte. Ich hatte damals kurz überlegt, ob ich nach einer Kopie fragen sollte, um sie mir neben meine Die Ärzte und Kiss-Poster zu hängen, nahm aber davon Abstand, als ich mir vorstellte, wie das auf Freunde wirken würde, die mich besuchen kamen. Winczek allerdings war cool. Und es machte die Situation nicht einfacher, dass ich ihn mochte. Er war ein sehr breitschultriger, äußerst gewissenhafter Mann mit kurzen, glänzend zurückgegelten schwarzen Haaren. Dass gewissenhaft für mich überhaupt eine Kategorie war, in der ich Mitmenschen beurteilte, nervte mich, doch konnte ich es nicht mehr ändern. Er hatte immer dieses freundlich verschmitzte Lächeln um die Mundwinkel und seine ironische Art zu reden amüsierte mich jedes Mal, wenn ich mit ihm im Auto saß. Als hätte er ein Geheimnis, das er mit sich herumtrug und das ihm eine unangreifbar souveräne Lebensfreude ermöglichte. Regelmäßig nahm er an Selbstverteidigungswettkämpfen teil und zeigte mir Videos davon auf seiner DV-Kamera, die er immer in seiner obligatorischen schwarzen Sporttasche bei sich trug. Er gewann nie, weil er immer disqualifiziert wurde. Regelmäßig warf er seine Kontrahenten in ansatzlos unerwartbaren, äußerst schmerzhaft aussehenden Moves von der Matte, kniete sich auf sie und schlug sie dann außerhalb der begrenzten Kampfzone bewusstlos. Die Videos, die er mir davon zeigte, waren sehr kurz. Es dauerte meist nur wenige brutale Sekunden, bis er und sein zweifelsfrei unterlegener Kontrahent aus dem Ausschnitt des Videos flogen, ohne auch nur einen Tropfen Schweiß verloren zu haben. Ich hatte eigentlich Lust, nochmal mit ihm zu zweit Fight Club zu gucken und mir ein paar fiese Tricks erklären zu lassen. Aber natürlich ignorierte ich ihn wie immer, als er den Kinosaal betrat. Frei nach dem Motto, The first rule of Schreckensgestalten is, you do not talk about Schreckensgestalten. The second rule of Schreckensgestalten is, you do not talk about Schreckensgestalten. Der Eisverkäufer zog seine Runden durch die Sitzreihen, es hoben sich ein paar Hände, Köpfe verdrehten sich, es fiel nicht weiter auf, dass sich unsere Blicke für den Bruchteil einer Sekunde kreuzten, ein unauffälliges Lächeln, dann setzte Winczek sich, ohne seine schwarze Jacke mit den vielen Taschen auszuziehen, auf den Platz am Gang, auf Höhe des Ausgangs. Das Licht erlosch, nur die Notausgangsschilder schimmerten grün im Dunkel des Saals. Dass Jasmin den Jungsfilm so mochte, fand ich wahnsinnig aufregend. Ob es an Brad Pitts Oberkörper lag? Ich zog meinen Bauch ein, schob den Gedanken zur Seite und lehnte mich vorsichtig zu ihr hinüber. Unsere Knie berührten sich schon, irgendwann auch unsere Schultern und Hände, und als sich im Film einen Moment lang nicht geprügelt wurde und Brad Pitt mal ein Hemd trug, beugte sie sich zu mir rüber und küsste mich. Nach 1,5 Stunden hingen Jasmin und ich gefesselt voneinander und von der überraschenden Wendung des Films auf unserem Love Chair im Cinemax, über dessen Namen wir schon beim Kaufen der Karten hatten schmunzeln müssen. Wir küssten uns noch mehrmals, während ich, als sie ihre Hand unter meinen Pullover schob, meinen Bauch so fest anspannte, dass ich kurz keine Luft mehr bekam und husten musste. Erwartete sie etwa, dass ich einen Körperbau wie Tyler Durden, Brad Pitts Filmfigur, vorweisen konnte? Sie reichte mir den 1,5 Liter Becher mit Spezi, in dem noch ein letzter Schluck war. Uwe Sjut ging husten.
Uwe?
Fragte ich und räusperte mich. Uwe E. Unten wird's eklig, grinste sie mich an. Sie hatte mir anscheinend einiges voraus und ich fiel aufzuholen. Mit dem festen Vorsatz, ab sofort mehr Sport zu treiben, verließ ich mit Jasmin das Kino. Ihr Gepäck ruckelte ich die Stufen hinunter und über das Kopfsteinpflaster zur Straße.
Wollen wir noch was machen?
Fragte mich Jasmin.
Klar. Wollen wir in Altona noch was trinken gehen?
Ich stand kurz vor meinem 18. Geburtstag. In den Film hatten sie uns gelassen, weil Jasmin ihren Ausweis vorgezeigt hatte und die Frau an der Kasse nicht auf die Idee kam, dass eine 23-Jährige mit einem Minderjährigen ins Kino gehen würde. Im Aurel oder in der Duschbar in Altona kannte ich ein paar Leute und somit würde ich auch etwas zu trinken bekommen. Bier und Wein mochte ich nicht und Screwdriver oder Long Island Iced Tea waren ab 18. Wenn man durch den Park Planten und Blumen ging, waren es von Dammtor aus nach Altona ungefähr 5 Kilometer. Es dämmerte schon und wir hatten beide Lust zu laufen. Jasmin hatte noch eine Tüte Popcorn in der Hand, die wir während des Films völlig vergessen hatten. Sie trug das Popcorn und ich zog den Koffer, an dem eine Rolle fehlte, mühsam hinter mir her. Wir alberten rum und unterhielten uns über den Videodreh vor ein paar Wochen, an dem es natürlich geregnet hatte. Ich kam auf die bescheuerte Idee, einen unserer Songs, unsere erste Single »Du kannst mich mal« zu zitieren.
Du kannst mich mal, oh oh oh, du bist mir sowas von egal. Du kannst mich mal, oh oh oh, dann mach ich's mir doch lieber selbst.
Wow, sagte Jasmin beeindruckt. Das ist echt deep, wa? Schreibt ihr das eigentlich alles selber?
Sie grinste mich an. Tatsächlich hatten wir die Musik für die ersten 3 Singles von den Produzenten irgendwann komplett vorgegeben bekommen. Wir durften nur noch die Albumtracks selbst schreiben.
Na klar schreiben wir das alles selbst. Denkst du, wir singen Lieder von anderen Leuten? Das wäre total irre. Würde ich niemals machen,
log ich und bereute sofort, dass ich ihr eine CD geschickt hatte, in der man die Credits nachlesen konnte. So gut es mit dem ramponierten Koffer ging, schlenderten wir Arm in Arm, verschlungen, immer wieder die Seite wechselnd, wenn mir von dem wackeligen Gepäckstück die Hand wehtat, durch den Park in Richtung aufregende Nacht. Ich erzählte ihr über die anstehende Deutschland-Tournee mit einem Nightliner und sie mir von ihrem Job als Model und Barfrau und wie sie zufällig vom Casting für unser Video erfahren hatte. Sie arbeitete im Cookies in Berlin, was sie noch aufregender, mysteriöser und bezaubernder für mich machte. Ich malte mir schon unsere Beziehung aus. Rockstar und Model. Jeden Abend entweder in einem Club, in dem ich spielte, oder in der Bar, in der sie arbeitete. Ich müsste nur noch 18 werden. Aber das war absehbar. In den verbleibenden Monaten würde sicherlich immer einer von uns die Türsteher kennen.
»Wie finden deine Eltern das eigentlich, dass du Musik machst?«
fragte Jasmin mich unvermittelt. Ich bekam einen Schreck. Was wusste sie über meine Eltern? Deutete ihre Frage darauf hin, dass es irgendwie ungewöhnlich war oder sie es ungewöhnlich fand, dass ich Musik machte? Was hatte sie für eine Vorstellung von mir? Was für eine Vorstellung hatte sie von meinem Leben? Hatte sie mich nur getroffen, weil sie von meinen Eltern wusste? Als ich vor Schreck, dass sie das Wort Eltern ausgesprochen hatte, nicht antwortete, fuhr sie fort. Ich meine ja nur, meine Eltern sind richtig ausgeflippt, als ich denen verklickert habe, dass ich nicht studieren will. Ihre Frage schien doch harmloser zu sein, als ich befürchtet hatte.
Ach so, meine Eltern, begann ich ohne zu wissen, was ich sagen wollte, meine Eltern lassen mich einfach machen, was ich will,
vereinfachte ich meine Situation.
Wow, das ist cool. Ich wünschte, meine Alten wären so easy gewesen.
Ja, stimmte ich ihr zu, ohne zu wissen, ob ich fühlte, was ich sage. Die sind easy. Super entspannt sind die. Ich suchte nach der richtigen Formulierung. Die sind mit ihren eigenen Sachen beschäftigt. Jasmin nickte verständnisvoll. Und deine Freunde? Arbeitet ihr alle nebenbei? Ich atmete tief ein. Warte mal, ich muss mal eben die Hand wechseln. Was hast du eigentlich in dem Koffer drin? Versuchte ich von der Tatsache abzulenken, dass wir alle noch zur Schule gingen.
Meine Plattensammlung. Wollte ich dir später mal vorspielen zur Geschmacksoptimierung.
Wieder grinste sie mich an. Sag mal, lebt ihr alle von der Musik oder malocht ihr noch nebenher?
Ich streckte meinen Arm und rieb meine schmerzende Hand, um etwas Mitleid von ihr zu bekommen.
Dann brachte ich es einfach hinter mich. Wir, also ich,
nur Musik. Quasi. Ich mache eigentlich nur Musik.
Ja. Ich räusperte mich und nuschelte hinterher. Nach dem Abi mache nach dem Abi nur noch Musik.
Jasmin sah mich ungläubig an. Schule? Das ist ja ein Hammer. Ich dachte, du bist schon Jos.
Sie zuckte mit den Schultern.
Naja, da kriegen wir dich auch noch durch, Kleiner.
Erleichtert atmete ich tief durch. Sie schien mich einfach so zu nehmen, wie ich war. Nach zwei geschlagenen Stunden waren wir endlich in Altona angekommen. Das Popcorn war alle und ich vom Ziehen des ramponierten Koffers ebenfalls am Ende. Ich atmete einmal tief durch, nahm die Tüte, pustete sie auf und ließ sie platzen. Wenn Jasmin mich schon kleiner nennen musste, hatte ich jetzt ja Narrenfreiheit. Die restlichen Maiskörner schossen uns um die Haare, wir kreischten und küssten uns. Mir lief der Schweiß ins Gesicht, ein paar Popcornreste hatten sich dort verfangen. Sie sammelte mir sie aus dem Gesicht und schnipste sie auf den Boden. Siehst blendend aus. Dann betraten wir die Duschbar und bestellten jeder zwei B-52s, zündeten den Sambuka an und kippten uns die Flammen in den Mund. Nach einigen brennenden Drinks verließen wir wankend und sehr angetrunken die Bar. Ich fühlte mich großartig. Das war das Leben, von dem ich immer geträumt hatte. Zeitungen berichteten über meine Musik, ich schrieb souverän einen Song nach dem anderen, ging in Bars ein und aus, wie es mir beliebte, und trank brennende Shots mit einem Model. Den Mantel, den Simone mir beim Fotoshooting angezogen hatte, hatte ich behalten dürfen und trug ihn auch jetzt. Mit dem strubbeligen Haarschnitt, Mantel, Stiefel und einem T-Shirt mit der Aufschrift Pornostar drauf fühlte ich mich wie die perfekte Mischung aus Farin-Urlaub, Tyler Durden und Neo aus Matrix. Als uns die kühle Nachtluft beim Verlassen der Bar entgegenschlug, nahm ich Jasmin in den Arm, öffnete meinen Mantel und machte Anstalten, sie eingewickelt in meine wallenden Gewänder zu küssen. Da erblickte ich den schwarzen BMW auf der anderen Seite der Bahrenfelder Straße. Windcheck saß auf dem Fahrersitz und sah uns aus den Augenwinkeln an. Mein Selbstbild schrumpfte augenblicklich in sich zusammen. Die Selbstständigkeit, die ich eben noch fühlte, die mich in Form eines wehenden Mantels umhüllte, die immer noch leicht in meiner Kehle brannte, verpuffte sofort, als mir wieder einfiel, dass ich alles andere als Indie war. Ich kam mir vor wie ein verkleidetes Kind auf einer Nicht-Kostümparty. Belächelt und geduldet von sämtlichen Partygästen. Der Kleine weiß es ja nicht besser. Plötzlich erinnerte ich mich an das Kuhzimmer von Laura und wie das auf einen Schlag mein gesamtes Bild von ihr verändert hatte. Mein Augenbrauenpiercing war durch die kühle Nachtluft beim Verlassen der Duschbar so schnell kalt geworden, dass ich etwas Kopfschmerzen hatte, die sich jetzt, als mir die Röte langsam ins Gesicht schlug, deutlich bemerkbar machten. Als ich den Koffer in die Hand nahm, spürte ich die sich ausbildenden Blasen an meiner rechten Hand. Ich wechselte den Griff. Doch auch an der linken Hand schmerzte es. Es bedurfte einiger mentaler Anstrengung, mich für den verbleibenden Abend weiter zu motivieren.
»Wollen wir zu dir?«,
fragte mich Jasmin. Nun umfasste sie meine Hüfte und zog mich entschlossen zu sich. Ich ließ den Griff des Koffers los, der mit einem Rums auf den Boden knallte.
Ja, hauchte ich in ihr Ohr. Aber wollen wir noch ein bisschen laufen?
Ich hatte das Bedürfnis, meinen Kopf aufzuklären. Es war mir unangenehm, nicht vollständig Herr meiner Sinne zu sein. Das Handy in meiner Tasche erinnerte mich daran, dass ich zumindest noch in der Lage sein musste, irgendwann eine SMS zu schreiben.
»Warte mal kurz«, sagte Jasmin plötzlich mit einem Lachen. »Ich bin gleich wieder da.«
Immer noch grinsend ging sie wieder rein. Mit Herzklopfen richtete ich den lästigen Koffer wieder auf und legte meine Hand auf meine Augenbraue, um den metallenen Stab aufzuwärmen. Plötzlich schwang die Tür der Bar auf und Jasmin kam mit zwei Longdrinks in der Hand nach draußen.
»Lauf!«
rief sie freudig erregt und rannte, vorsichtig, dass die Gläser nicht überschwappten, schnell die Straße runter.
»Jetzt haben wir eine Wegzehrung. Wo lang?«
rief sie mir zu, während sie zu mir und dem Koffer zurückblickte. Ich fasste den Griff des hassenswerten Gepäckstücks und mit einem Ruck in meiner schmerzenden Schulter begann ich, hinter ihr herzulaufen.
»Warte mal, eine Sekunde«,
rief ich ihr zu. Jasmin stoppte, drehte sich um und verzog sich an einen Hauseingang. Am Strohhalm ihres Orangensaft-Mixgetränks saugend blickte sie um die Ecke zu mir. Ich steuerte auf den BMW zu, der zwischen uns stand, und winkte Windcheck mit einer kurzen Handbewegung aus dem Auto.
»Ich muss das Ding mal bitte eben in den Kofferraum tun«, sagte ich und zeigte auf den Koffer, der von unserem mehrstündigen Spaziergang an einer Seite schon leicht aufgerissen war.
»Klar, kein Problem«, erwiderte er, ging hinter das Auto und öffnete die Heckklappe. Ich wuchtete den Koffer hinein.
»Wir laufen noch ein bisschen«,
flüsterte ich ihm noch schnell zu. Er nickte. »Viel Spaß«. Ich lächelte ihm zurück und er schloss die Klappe des Kofferraums. Als ich leicht schwankend auf Jasmin zuging, starrte sie mich verdutzt an.
»Was ist das für ein Auto?«
fragte sie mich. Ihr Blick war sofort unangenehm ernst geworden. Ich griff nach einem der Gläser in ihrer Hand, nahm einen großen Schluck und grinste ihr zu. Dann bedeutete ich ihr mit einer Kopfbewegung, dass wir weitergehen sollten.
»Hey ho, let's go«,
rief ich albern.
»Ernsthaft«,
sagte sie mit besorgtem Blick und fragte mit Nachdruck noch einmal.
»Warum hast du meinen Koffer in das Auto getan? Was ist das für ein Macker?«
Sofort bereute ich meine durch den Alkohol etwas zu unbedarfte Aktion. Wäre ich bloß nüchtern geblieben. Ich hatte nicht nachgedacht, nur irgendwie gehofft, Jasmin würde es einfach geschehen lassen und nicht weiter nachfragen, warum ich ihr Gepäck in den Kofferraum irgendeines unbekannten Autos packte.
»Ach, der Typ«,
ich sagte, was ich schon öfter mal versucht hatte,
»das ist einfach ein Freund von mir, der zufällig hier in der Gegend war, der fährt uns den Koffer mal schnell nach Hause.«
Ich log wieder, sobald ich den Mund aufmachte, sah sie mit einem Blick an, der im besten Fall unschuldig aussehen sollte, und betete, dass sie nicht weiter fragen würde.
»Der ist einfach super nett«,
ergänzte ich und nahm noch einen großen Schluck.
»Trink mal was«,
sagte ich und hielt ihr mein Glas hin. Sie hob ihr Glas und prostete mir mit gerunzelter Stirn zu. Sie glaubte mir kein Wort. Dann bewegten wir uns langsam vom BMW weg, der schon den Motor angelassen hatte und gerade wendete. Irritiert blickte sie sich noch einmal um. Ich versuchte, ihren Kopf mit meiner flachen Hand liebevoll, bestenfalls leidenschaftlich, zurück in meine Richtung zu drehen, aber sie ließ es nicht zu. Jasmins angetrunkene Aufregung war plötzlich abgeklungen. Immer wieder kam unser Gespräch in den nächsten Minuten unseres Fußwegs auf das ominöse schwarze Auto und den unbekannten Typ in schwarzer Jacke, der in ihren Augen gar nicht einfach super nett aussah. Fortwährend versuchte ich auszuweichen, dachte mir immer hanebüchendere Geschichten aus. Ich feuerte alle Ausreden und Pseudo-Erklärungen ab, die ich mir in den vergangenen 4 Jahren zurechtgelegt hatte. Jasmin schüttelte nur den Kopf. Irgendwann näherte ich mich der Wahrheit langsam an.
»Der Freund von mir ist Türsteher. Deshalb ist er hier in der Gegend gewesen. Und deshalb sieht er auch so aus. Der kam gerade von der Arbeit.«
»Welcher Türsteher hat denn vor Mitternacht Feierabend?« fragte Jasmin ungläubig.
»Mist.
Ich hatte vergessen, dass sie sich mit Türstehern natürlich aufgrund ihres Jobs viel besser auskannte als ich und geriet ins Schleudern.
Der ist Chef der Türsteher, log ich weiter. Der hat heute nur den Dienstplan geschrieben und fährt jetzt nach Hause. Der wohnt ganz in meiner Nähe, deshalb kann der die Koffer locker mitnehmen.
Ich begann zu schwitzen und feuerte weiter aus allen Rohren. Dienstpläne, kennst du, ne? Die sehen aus wie so ein Periodensystem aus dem Chemieunterricht. Wir machen das super häufig so, dass der meine Sachen mal mitnimmt.
Jasmin guckte mich an, als wäre ich komplett bescheuert.
Ja, Johann, Dienstpläne kenne ich. Ich gehe schließlich nicht mehr zur Schule.
Ich spürte, dass ich ihren Fragen nicht mehr lange standhalten würde. Wir standen direkt vor meinem Kuhzimmer. Gleich würde ich die Tür öffnen müssen.
Irgendwann, wir waren vielleicht eine Dreiviertelstunde gelaufen und hatten unsere leeren Gläser längst auf einem Stromkasten abgestellt, konnte ich nicht mehr. Mein dämlicher Fehler, aus purer Faulheit mein Geheimnis zu verraten, hatte mir den Abend sowieso schon versaut.
Jasmins Laune war auch stetig schlechter geworden und ich spürte, dass sie merkte, dass irgendwas nicht stimmte.
Nach unendlichen Minuten des Schweigen nebeneinander hergehens durchbrach ich die Stille.
Sagt dir der Name Jan-Philipp Rehms mal etwas?
Sie sah mich ungerührt an und zuckte nur mit den Schultern.
Der ist ja vor ein paar Jahren entführt worden. Hast du was mitbekommen? Ich bin sein Sohn und der Typ, der da im Auto war, das ist ein...
Ich suchte die richtige, die beiläufigste Bezeichnung. Sicherheitstyp.
Ich beobachtete sie. Ihr Gesicht bewegte sich schon seit einer Weile nicht mehr. Ohne die Gläser wussten wir beide nicht, was wir mit unseren hilflos im Rhythmus des Spaziergangs schaukelnden Händen anstellen sollten. Es waren nur noch wenige Autos auf der Straße. Zu zweit gingen wir, ohne uns zu berühren, im gelblich-fahlen Licht der Straßenlaternen nebeneinander auf dem Bürgersteig. Sie sah nur noch nach vorn.
Der passt auf, dass sowas nicht nochmal passiert, ergänzte ich leise.
Nicht mehr lügen zu müssen, fühlte sich gut an. Doch auch die Wahrheit schmerzte.
Wir gingen noch ein paar Schritte, dann blieb sie stehen und drehte sich abrupt zu mir.
So ein Blödsinn, erzähl mir keinen Scheiß. Wieso solltest du dann mit deiner Band Musik machen? Und warum laufen wir dann hier einfach so durch die Gegend? Das ist doch eine Story.
Sie setzte an, einfach weiterzugehen und blieb dann wieder ruckartig stehen.
Willst du mich beeindrucken oder was?
Ich atmete tief ein. Ich fühlte mich überhaupt nicht mehr betrunken. Wo sollte ich anfangen zu erklären? Wie absurd war der Gedanke, ich könnte diese Story erfinden, um sie zu beeindrucken, und wie sehr schämte ich mich für all die anderen Stories, mit denen ich versucht hatte, sie tatsächlich zu beeindrucken.
So gefährlich kann das hier ja nicht sein, wenn wir hier alleine langlaufen.
Wie recht sie hat, dachte ich. Wie gern hätte ich gesagt, dass alles nur ein Scherz gewesen sei und der Mann und ich einfach nur ein ausgeklügeltes System entwickelt hätten, wahnsinnig attraktiven Frauen ihr Gepäck zu stehlen.
Ich weiß nicht, wie gefährlich es ist.
Keine Ahnung, aber doch, es ist alles so, wie ich gesagt habe.
Wenn ich dir jetzt eine knallen würde, wird der Typ mich dann überwältigen.
Jasmin war aufgebracht, sie schaute mich mit funkelnden Augen an.
Ich denke nicht, antwortete ich beschämt, aber ich vielleicht,
versuchte ich stotternd einen Scherz. Jasmin lachte nicht.
Dann ruf dir mal bitte, ich will wissen, wo mein Koffer ist.
Sie war unerbittlich ernst.
Und dann kannst du mich mal am Arsch lecken.
Ich zog mein Nokia 3210 aus der Hosentasche und schickte reflexartig eine vorab gespeicherte SMS ab. Wenige Sekunden später fuhr der Wagen mit etwas überhöhter Geschwindigkeit von hinten an uns heran und Windcheck öffnete mit ernstem Gesichtsausdruck die Fahrertür und stieg aus. Ich ließ Jasmin stehen, ging auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen. Verwundert schüttelte er sie.
»Ich brauch mal eben den Koffer, bitte«,
sagte ich bestimmt und so laut, dass Jasmin es hören konnte.
»Kein Problem«,
erwiderte Windcheck. Er ging um das Auto herum und öffnete den Kofferraum. Ich blickte zu Jasmin, die die Szene skeptisch beobachtete und jetzt langsam zu mir kam.
»Schon gut«, sagte sie,
nahm meine Hand und drückte sie.
»Ich glaub dir. Lass mal nach Hause.«
Meine Beine taten weh, ebenso mein Rücken und meine Hand sowieso. »Sollen wir einfach einsteigen?«, fragte ich sie. Jetzt war mir das auch egal. »Okay«, antwortete Jasmin leise. Ich fürchtete sogar, ein leichtes Zittern in ihrer Stimme hören zu können. Ich wendete mich wieder zu Vincheck. »Fahren Sie uns nach Hause?« Er lächelte mich kurz an, schloss den Kofferraum und reichte Jasmin die Hand. »Ich bin Marc, freut mich.« »Jasmin, Tach«, öffnete uns die Tür und wir stiegen ein. Als wir alle im Auto waren, bog Vincheck den Rückspiegel nach oben, sodass er uns nicht mehr sehen konnte. Ich dankte ihm lautlos für seine Feinfühligkeit. Die erste Zeit sagten wir nichts. Dann versuchte ich, die unangenehme Situation aufzulockern und fragte Vincheck, wie er den Film gefunden habe.
»War der auch mit im Kino?«,
flüsterte Jasmin mir zu. Ich nickte. »Das Ende war der Hammer, oder?«, sagte ich in Richtung des Fahrersitzes. »Ich bin vorher raus, hab das Ende nicht gesehen«, antwortete Vincheck. »Verdammt, das hatte ich ganz vergessen. Die Typen verließen das Kino ja immer vor Ende des Films, um sich draußen einen Überblick zu verschaffen, bevor ich rauskam.« Ich seufzte. Er tat mir leid. So ein Scheißjob. Jasmin war schockiert. »Sollen wir dir nochmal kicken und du lässt einfach sitzen?«, schoss es ihr aus dem Mund. Ich atmete tief und möglichst lautlos. Vincheck lächelte. »Ich schaue Filme eigentlich nie zu Ende. Ich gehe immer früher raus. Ich mag keine drängenden Menschenmassen, ist wohl eine Berufskrankheit.« Doch Jasmin gab nicht nach. Sie bestand darauf, dass wir in den nächsten Tagen nochmal ins Kino gehen sollten, damit er auch auf seine Kosten kam. Dabei duzte sie ihn die ganze Zeit. »Das kann doch echt nicht sein, dass du das Ende nicht gesehen hast. Das ist das Beste am ganzen Film. Die gesamte Story wird da umgedreht.«
»Du, danke dir, aber das ist wirklich nicht nötig. Ihr habt doch sicherlich anderes zu tun. Außerdem bin ich die nächsten Tage gar nicht im Dienst. Vielleicht leihe ich ihn mir in der Videothek aus, wenn er auf DVD rauskommt.«
Ich fand es unangenehm, dass die beiden sich duzten. Es war, als gäbe es da etwas zwischen ihnen, was ich nicht bekommen konnte. Ich spürte fast ein wenig Eifersucht auf die unbedarfte Nähe der beiden. So sehr ich sie immer versteckte, waren es doch meine Schreckensgestalten und nicht ihre. Endlich beließ es Jasmin dabei und im Auto wurde es wieder still. Wir fuhren am Haus meiner Mutter vor, der Sand knirschte. Vincheck nahm den Koffer aus dem Kofferraum und schob ihn mir hin, als Jasmin sich umsah und fragte: »Sag mal, ohne Scheiß, wohnst du etwa noch bei deinen Eltern?« Ich nickte und bemühte mich nicht vollends in mich zusammenzusacken. Sie seufzte unüberhörbar, nahm mir den Koffer aus der Hand und bedeutete mir, mit einem forschen Kopfnicken vorzugehen. Vincheck verzog keine Miene und setzte sich wieder ins Auto ohne ein Wort des Abschieds. Es war mir vor ihm alles einfach nur wahnsinnig peinlich. Ich öffnete die rote Telefonzelle. Wir quetschten uns nebeneinander hinein, ich schloss die Tür auf und wir betraten den Garten meiner Mutter. Langsam und leise schleppten wir den Koffer die Gartenstufen hinab zum Eingang meines Zimmers. Mein Versuch, ihr den Koffer abzunehmen, wies Jasmin forsch zurück. Mein Mantel fühlte sich an, als würde er 100 Kilo wiegen. Das Pornostar-T-Shirt klebte mir am Leib. Als wir das Haus umrundet hatten und ich die Tür zu meinem Zimmer aufschloss, sah mir Jasmin das erste Mal seit Verlassen des Autos wieder in die Augen.
»Wieso hast du mir das nicht alles gleich gesagt?«
»Was hätte ich denn sagen sollen?«, fragte ich zurück.
»Ich wohne übrigens bei meinen Eltern, gehe noch zur Schule und habe jemanden, der mich da täglich hinfährt. Was war das denn für ein erbärmlicher Satz?«
»Ach, keine Ahnung. So ist auf jeden Fall auch blöd gewesen«, sagte sie und zuckte mit den Schultern. »Nun mach schon auf.« »Weißt du, ich bin der Typ, der ich bin. Für alles andere kann ich nichts.«
Sie nickte. Dann öffnete ich die Tür und wir verschmolzen endgültig mit der Realität meines Kinderzimmers.
Kapitel 29.
So sehr Jasmin und ich uns auch bemühten, so sehr wir versuchten, unsere Beziehung, die es nach ein paar Tagen in Hamburg schnell wurde, auf die nächste Ebene zu bringen, so schwierig gestaltete es sich.
Da sie weiterhin in Berlin lebte und ich wegen der Schule nicht aus Hamburg wegziehen konnte und deswegen unserer Bandproben auch nicht wollte, pendelte ich an freien Wochenenden mit dem Auto meiner Mutter nach Berlin und zurück. Meine Führerscheinprüfung war noch nicht lange her. Wenige Wochen nach meinem 18. Geburtstag hatte ich den Führerschein bestanden, doch die Fahrstunden waren unglaublich nervig gewesen. Natürlich war mir auch hier der schwarze BMW gefolgt. Abgesehen von der Peinlichkeit meines ruckeligen Anfängerfahrstils war ich während der Fahrstunden noch deutlicher den unterschiedlichen Arbeitsstilen der Personenschützer ausgeliefert. Ein paar von ihnen hielten so viel Abstand, dass man sie im Rückspiegel nur als Profi, der ich mittlerweile war, als Verfolgerfahrzeug wahrnehmen konnte. Andere wiederum fuhren so dicht auf, dass ich sogar ihre Gesichter im Rückspiegel deutlich erkennen konnte. Mehrmals kam es vor, dass ich, um rückwärts einzuparken, langsam an einer Parklücke vorbeifuhr, den Blinker setzte und der BMW entweder zurücksetzen musste, damit ich einparken konnte, oder sogar noch schlimmer, als er an den weißen Rückleuchten des Fahrschulautos erkannte, dass ich den Rückwärtsgang einlegte, selbst in einem souveränen Schwung, Schnauze voran, in die freie Parklücke fuhr. Mein Fahrlehrer schüttelte den Kopf über so viel wiederkehrendes Pech und unfreundliches Verhalten im Straßenverkehr. Er war sichtlich erleichtert, als ihm irgendjemand in der Fahrschule erzählte, wie meine familiären Lebensumstände waren. Als ich am nächsten Tag zu ihm ins Auto stieg, erwartete er mich schon mit glänzenden Augen.
»Mensch, Johann, ich habe mich schon gewundert, dass dauernd jemand in deine Parklücken fährt. Jetzt weiß ich endlich, dass die zu dir gehören. Ich dachte ja schon, ich werde verrückt. So viel Pech kann ein Einziger ja gar nicht haben.«
Ich zwang mich zu einem Lächeln und sagte nichts. So viel Pech wäre wirklich ungewöhnlich. Ich legte schnell den ersten Gang ein und ließ die Kupplung so ruckartig kommen, dass der Golf sofort einen Satz nach vorne machte, gegen die Hauswand krachte und absoff. Gleichzeitig blickten mein Fahrlehrer und ich in die Rückspiegel. Collins, der im Auto hinter uns wartete, war der Einzige, der noch so tat, als wäre er nicht da. Auf der Rückfahrt von Berlin nach Hamburg fuhren Jasmin und ich manchmal zusammen und sie blieb dann noch ein, zwei Tage in Hamburg. Doch die dreistündige Autofahrt wurde zur Belastungsprobe für unsere Beziehung. Jasmin war so versessen darauf, die Typen hinter uns im Auto genauestens über unsere Manöver im Straßenverkehr zu informieren, dass sie mich ständig anhielt, länger zu blinken, nicht so plötzlich die Spur zu wechseln, die Geschwindigkeitsbegrenzung zu beachten oder nicht so ruckartig zu bremsen. Alles mit dem Argument, es sei für die Sekus, wie sie sie nannte, sonst zu anstrengend. Manchmal war ich von ihren ständigen vermeintlichen Verbesserungen so genervt, dass ich rechts ranfuhr und ihr sagte, sie könne ja einfach selbst fahren, was sie dann noch tat. Als wir die Plätze wechselten, erklärte sie unseren Verfolgern mit einem wirbelnden Handzeichen den Vorgang des Fahrerwechsels und ergänzte jedes Setzen des Blinkers mit einem zusätzlichen Handzeichen aus dem Seitenfenster oder gar dem Schiebedach und zog so im Stadtverkehr die gesamte Aufmerksamkeit auf den hellblauen Volvo meiner Mutter.
»Du kannst die Sekus doch nicht einfach so hinterherfahren lassen«, sagte sie. »Das sind doch auch nur Menschen, du musst denen ihren Job ja nicht extra schwer machen.«
Es war nicht einfach für mich, ihrer Argumentation zu folgen, versuchte ich doch seit Jahren, diese Typen möglichst zu vergessen.
»Ich kenne das von den Sekus im Club. Manche behandeln die wie Inventar und manche eben wie die Menschen, die sie halt sind. Musst dich halt entscheiden, was für ein Mensch du sein willst.«
Ich erinnerte mich an Julias Standpauke vor ein paar Jahren, dass es in meiner Hand läge, was ich aus meinem Leben machte. Aber irgendwie fühlte es sich nicht so an, als hätte ich wirklich Einfluss auf mein Leben. Eher sogar im Gegenteil.
Ich glaube, dann entscheide ich mich dafür, mir nicht so viele Gedanken über die zu machen.
Ich suchte die Konfrontation. Ich hatte keine Lust mehr, mich immer von irgendwem belehren zu lassen.
Die können doch nicht beeinflussen, wie ich mein Leben lebe.
Jasmin hatte allerdings überhaupt kein Verständnis für meine Argumentation.
Alles beeinflusst dein Leben, Johann. Darum geht es nicht. Es geht darum, wie du mit den Menschen umgehen willst. Es geht darum, ob du ausnutzen willst, dass die machen müssen, was du sagst oder eben nüscht.
Meine Gedanken rasten. Ging es wirklich darum? Hatte ich wirklich eine Wahl? Nutzte ich die Sicherheitsleute wirklich aus, indem ich mich einfach normal benahm?
Ich glaube nicht, dass die das so empfinden, antwortete ich. Ich glaube, dass sie ganz gut damit klarkommen, dass ich einfach mein Leben lebe und nicht so super viel Rücksicht nehme. Ich glaube, das ist auch einfach ein Teil von deren Job. Alles Mögliche ist ein Teil von irgendeinem Job.
Jasmin war richtig in Rage.
Das ist doch kein Argument. Wenn du in deiner Position die Möglichkeit hast, was daran zu verbessern, dann bist du halt schlicht ein Arschloch, wenn du es nicht machst.
Da waren wir jetzt. Fuhren wild gestikulierend im Auto meiner Mutter durch den schleppenden Hamburger Straßenverkehr und beschimpften uns.
Ich finde ja, dass man auch ein Arschloch sein kann, wenn man nicht schnallt, dass es in meiner Position auch nicht einfach ist.
Jasmin sah mich gespielt mitleidig an.
Du hast es schon verdammt schwer, Johann, in deiner Position. Wie ist denn die Luft da oben? Jetzt hör mal auf, mir die Worte im Mund umzudrehen, um mich darzustellen, als wäre ich...
Da war es wieder. Ich wusste weder, wer ich war, noch was andere dachten, wer oder was ich war. Zum Glück fiel mir Jasmin ins Wort.
Als wärst du irgendein reicher Typ, dem seine Angestellten egal sind? Nee, schon klar, völlig abwegig. Also,
Wut stieg in mir hoch.
Egal sind die mir bestimmt nicht, Jasmin. Ich kann mich nur nicht nach denen richten. Also mein Leben nach deren Vorstellungen ausrichten. Es wäre doch total bekloppt.
Jasmin schnallte sich ab und griff in den Fußraum nach ihrer Tasche.
Ich kann dein Gejammer echt nicht mehr ertragen, lass mich mal hier raus. What?
Ich erschrak fürchterlich. Ernsthaft? Und dann?
Dann darfst du dir eine neue Freundin suchen, die Bock auf deine engstirnigen Arbeitgeberallüren hat.
Damit stieg sie aus, knallte die Tür zu und ließ mich, den Volvo meiner Mutter und den schwarzen BMW dahinter im Stau stehen. Reflexartig blickte ich in den Rückspiegel. Collins saß am Steuer und hatte die Augenbrauen hochgezogen. Er sah nicht weniger erschrocken aus, als ich mich fühlte. Mein Handy vibrierte. Alles okay bei dir? Fragte Collins mich in einer Kurzmitteilung. Ich sah nochmal in den Rückspiegel. Collins verzog das Gesicht zu einer Miene, die ich als eine Mischung aus Bestürzung und Mitleid deutete. Jo, alles okay. Sie hatte noch einen Termin. Ich schickte die Nachricht ab. Fühlte noch den Streit in meinen Gliedern. War ich wirklich ein Arbeitgeber? Schnell schickte ich noch eine SMS hinterher. Geht's Ihnen auch gut?
Kapitel 30.
Die Reifen des Mercedes drehten durch und Schlamm spritzte an die Seitenscheibe, als der Wagen in einem irrsinnigen Tempo den kleinen, aber sehr steilen Hang hinaufraste. Ich presste beide Arme gegen die Rückenlehne des Beifahrersitzes und mich dadurch fester in die Rückbank, um nicht noch mehr herumgeschleudert zu werden. Fast schon eine Schanze, dachte ich. Meine Füße stemmten sich in den Boden, der Anschnallgurt schnitt schmerzhaft in meine Hüfte. Immer fester drückte ich meinen rechten Fuß auf die Matte auf dem Boden, die langsam nach vorne rutschte, lockerte den Druck und imitierte mit dem linken Fuß beschwörend, tappend das Kuppeln des Fahrers, um mich weniger ausgeliefert zu fühlen. Ein Gang runter, der Motor heulte auf, das Heck brach aus. Gleichzeitig mit der Übelkeit schoss mir das Wort Heckantrieb durch den Kopf. Ohne zu wissen, was das genau war, wusste ich, dass es einen Unterschied gab zwischen Front-, Heck- und Allradantrieb. Irgendeine Auswirkung hatte das wohl darauf, wie das Auto in Extremsituationen reagierte, und dieses Wissen über das Fahrverhalten sollte die Reflexe des Fahrzeugführers bestenfalls beeinflussen. Alles, was ich gerade tun konnte, war, mich festzuhalten. Egal, woher der Antrieb kam. Durch die Geschwindigkeit des Wagens wurde ich in die Polsterung der Rückbank gedrückt. Es knallte. Pack, pack, pack. Vor uns, hinter der Schanze versteckt, sprang jemand hinter einem Busch hervor, ganz in Schwarz gekleidet, verschmolz sein ebenso schwarzes Schnellfeuergewehr mit seiner Silhouette. Etwas knallte gegen die Frontscheibe, ich duckte mich, zog den Kopf ein und warf mich quer auf die Rückbank. Der Fahrer bremste scharf, das Lenkrad wurde herumgerissen, das Auto schlitterte ein paar Meter zur Seite, das Heck rutschte fast über die Kuppel des Hügels, Einschläge auf der Seite, ich hörte sie genau am Scheitel meines Kopfes. Unangenehm nah wurde die Außenseite des gepanzerten Wagens scheinbar eingedrückt. Der Fahrer schaltete, die Kupplung krächzte. In meiner Erinnerung hörte ich meinen Fahrlehrer mich vom Beifahrersitz anschnauzen.
Junge, nicht die Kupplung schaumig schlagen.
Ein kreischendes, metallenes Geräusch zerschnitt die Luft im Wagen. Der Fahrer legte die rechte Hand hinter die Kopfstütze des Beifahrersitzes, spannte die Muskeln seines Arms an und krallte die Finger in das Leder.
Den linken Daumen in der Verstrebung des Lenkrads riss er den Arm im Halbkreis herum und der Mercedes folgte, wirbelnd um die eigene Achse seinen routinierten Bewegungen. Die Fliehkräfte beugten die Spannung in seinen Armen. Ich konnte mich nicht mehr abstützen, hörte Treffer der Geschosse am Heck des Wagens und rutschte fast in den Fußraum. Mein Schuh und meine Wade verdrehten sich unter dem Beifahrersitz, während meine ohnehin schon schmerzende Nase heftig gegen den Fahrersitz stießen. Ich stöhnte. Mir war schlecht. Das Auto bremste scharf hinter einer Kurve, meine Beine in einem Teil des Wagens, mein Oberkörper im anderen. Lag ich auf der Seite, stützte mich mit einem Arm im Fußraum hinter dem Fahrer ab. Ich spürte das sandige, geriffelte Gummi unter meinen Fingern. Plötzlich öffneten sich beide Türen. Ich kniff die Augen reflexartig zusammen und zog die Schultern zu den Ohren. Mit einem routinierten Handgriff wurde mein Anschnallgurt gelöst. Zwei Männer zogen mich aus dem Auto und stellten mich auf die Beine. Ich öffnete die Augen wieder. Vor mir stand einer von ihnen. Ich blickte mich um. Beide wiesen mir den Weg und ich stolperte in den bereitstehenden Wagen. Der Mann, der eben noch gefahren war, blickte sich in die Richtung um, aus der wir gekommen waren. Mein Blick folgte seinem. Durch die Seitenscheibe des neuen Autos erkannte ich in der Ferne die schwarze Silhouette des Mannes auf dem Hügel. Das Gewehr unter den Arm geklemmt, sprach er etwas in ein Funkgerät. Ich schnallte mich an, fasste mir an die Nase und kontrollierte, ob ich blutete. Türen knallten und der Audi, in den ich eben verfrachtet worden war, raste davon. Hin und her im Zickzack. Wieder wurde ich durchgeschüttelt. Ich blickte nach hinten, wir rasten zwischen Hindernissen hindurch, während ich mich an den Griffen der Tür festklammerte. Stabil bleiben. Der Mercedes folgte uns, als würde seine Motorhaube magnetisch von unserem Heck angezogen. Die Frontscheibe des Verfolgerautos, in dem ich mich eben noch auf dem Rücksitz befunden hatte, war verschmiert mit bunten Farbklecksen, gegen die der Scheibenwischer vergeblich in rasendem Hin und Her ankämpfte. Ich atmete tief durch und versuchte, mich nicht zu übergeben.
50 km/h halten?
Krächzte es aus dem Funkgerät in der Mittelkonsole des Audis. Unser Wagen bremste und als wären die Magneten plötzlich umgepolt worden, bremste auch der Wagen, der uns verfolgte. Ich atmete wieder und blickte noch einmal zurück. Rechts und links neben der Fahrbahn des ehemaligen Militärflughafens beregneten Rasensprinkler den Asphalt und die heranrasenden Autos. Die Scheibenwischer des Mercedes ließen die bunten Einschläge des Paintball-Schnellfeuergewehrs auf der Windschutzscheibe für einen Moment wie einen Regenbogen aus einem Splatterfilm aussehen. Es beruhigte mich, dass der Fahrer, der mit seinem Auto nur Zentimeter hinter uns war, endlich wieder klar sehen konnte. Ich erkannte sein Gesicht. Es war Martens, mit dem ich regelmäßig im Keller meines Vaters Kampfsport trainierte. Er lächelte mir freundlich, aber konzentriert durch die Heckscheibe zu.
»Tacho 50!«
antwortete Schmidt ins Funkgerät und plötzlich wurde das Heck des Autos, in dem ich auf der Rückbank saß, mit einem Ruck zur Seite gestoßen. Der Audi brach nach links aus und ich sah den Mercedes im rechten hinteren Seitenfenster auftauchen. Auch er steuerte auf eine silberne Stelle aus Metall mitten auf der nassen Fahrbahn zu. Die sogenannte Rüttelplatte stieß das Fahrzeug, sobald es mit der Hinterachse darüber fuhr, schlagartig zur Seite, was bei dem nassen Untergrund zur Folge hatte, dass das Heck ausbrach und ein Rammen durch ein Verfolgerfahrzeug simuliert wurde. Der Fahrer meines Autos wirbelte die Arme herum, lenkte nach links, dann nach rechts, brachte das Fahrzeug schnell wieder unter Kontrolle, um dann ruhig zwischen zwei orange-weißen Pylonen hindurchzufahren und in einem ehemaligen Flugzeughangar zum Stehen zu kommen. Die Motorhaube dampfte, als er die Handbremse anzog. In einer Abfolge von professionalisierten Handgriffen drehte er den Schlüssel, zog ihn aus dem Schloss, legte ihn auf das Armaturenbrett und blickte sich um. Der Mercedes kam in diesem Moment neben uns zum Stehen. »Alles okay bei dir?« »Klar, alles gut und bei Ihnen?« antwortete ich, ohne meinem Bedürfnis für ein paar Sekunden die Augen zu schließen, nachzugeben. Ich schnallte mich ab, stieg aus, streckte mich und lächelte in die Gesichter der 12 Männer, die am Hangar standen. Als ich kurz nach meinem 18. Geburtstag die Führerscheinprüfung bestanden hatte, wurde die Idee umgesetzt, dass ich für ein Wochenende mit den Personenschützern zum Sicherheitsfahrtraining in den Hunsrück fahren sollte, gefahren werden sollte. Wir waren den Tag über verschiedene Parcours gefahren, scharf links, scharf rechts, um aufgestellte Pylonen, erstmal mit 30, dann mit 50 km/h, Verfolgungsfahrten. Mal wurden aus dem Kofferraum des vorausfahrenden Autos orangene Plastikhütchen geworfen, denen der Verfolger ausweichen musste. Mal galt es, den Gejagten mittels Stoßstangenkontakt an der Seite ins Schleudern zu bringen. Auch eine sogenannte Rundfahrt in rasender Geschwindigkeit sollte gemeistert werden. Mit durchdrehenden Reifen stellten sich die mattschwarz lackierten Fahrzeuge irgendwann, vorausgesetzt man machte es richtig, quer zur Fahrtrichtung. Das Auto sollte, so erklärte man es uns, als wäre es mit einem Seil in der Mitte des Kreisverkehrs befestigt, quer zur Fahrtrichtung herumgeschleudert werden. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie das physikalisch oder mechanisch herzustellen war, und so hatte ich als Einziger die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und war in vollem Tempo in die begrünte Mitte der kreisrunden Fahrbahn gerast. Immer so wenig wie möglich bremsen. Die Worte des Trainers hatte ich noch im Ohr und somit gab ich weiterhin Gas, während das Gras spritzte und sich die Reifen des Autos in die Erde gruben. Allrad, schoss es mir in den Kopf, da es sich anfühlte, als ob sich alle Räder gleichermaßen in die Erde graben würden. Mein Auto hinterließ immer tiefere Spuren, drehte sich um sich selbst, bis sich irgendwann nur noch die Reifen drehten und der Rest stillstand. Die Miene des Trainers verfinsterte sich, die schreiende Stimme im Funkgerät meines Wagens wurde übertönt vom Kreischen des Motors. Mir war schwindelig, ich blickte aus dem Fenster und sah den Trainer mit hochrotem Kopf ins Funkgerät schreien. »Bremsen! Wieso hast du nicht gebremst? Scheiße!« Ich wurde ebenfalls rot. Niemand lachte. Alle schauten betreten zu Boden und verkniffen sich ein Lächeln. »Ich dachte, nicht bremsen«, erwiderte ich irritiert, als ich torkelnd das Auto verließ. Der Trainer hielt es wohl für einen arroganten Spruch, nicht für eine einfache Frage, die es hatte sein sollen, und schmiss seine schwarze Kappe wütend in eine von den Reifenspuren entstandene Pfütze. »Scheiße«, rief er wieder. Das schwarz-weiße Emblem der Firma, die das Fahrtraining ausrichtete, saugte sich mit Dreck voll. Ich ging an der Kopfbedeckung und am Fahrtrainer vorbei und reihte mich in die Gruppe der Personenschützer ein. »Sorry, ich habe meinen Führerschein ja noch nicht so lange«, sagte ich leise, aber nicht zu geknickt. Ich fand meine Fahrt gar nicht so schlecht. Die letzte Übung war nun eben jene Verfolgungsjagd mit Schutzpersonen unter Beschuss gewesen. Training unter realen Bedingungen, hatte der Trainer es genannt, und so hatte ich, ohne dass es vorher besprochen werden musste, die Rolle der Schutzperson und die Personenschützer, die der Personenschützer übernommen. Real eben. Den Gedanken, dass man mich einfach nicht mehr auf einen Fahrersitz lassen wollte, schob ich zur Seite, auch wenn dies natürlich ebenso zu den realen Bedingungen gehörte. Jetzt gingen wir gemeinsam in das provisorisch aufgebaute Büro, in dem uns am Morgen etwas über das allgemeine Fahrverhalten von Autos erzählt worden war. Ich ahnte, dass es die Leistung des heutigen Tages zu rekapitulieren galt. Ich nahm mir einen Kaffee, setzte mich in die letzte Reihe, schwieg und versuchte, unsichtbar zu werden. Fehl am Platz war ich sowieso, egal wo ich saß. Meine missglückte Fahrt saß mir noch in den Knochen. Mein Herz schlug heftig, der Kaffee beschleunigte es noch ein wenig. Ich hatte mein Abi geschrieben und wartete auf die Noten. Hier auch noch auf Beurteilungen warten zu müssen, war mir zuwider. Sie besprachen die einzelnen Situationen mit ihren speziellen Gefahren und Schwierigkeiten, dann kam es zur Vergabe der Punkte.
»Ich habe hier vorne eine Liste hingehängt, wer möchte, kann seine Platzierung einsehen. Kommen Sie gern nach vorn, falls es keine weiteren Fragen mehr gibt.«
Es gab keine Fragen und einer nach dem anderen erhob sich von seinem Platz. Ich blieb sitzen und überlegte. Wollte ich wissen, welchen Platz ich geschafft hatte? Bedeutete es mir etwas? Ich hatte meinen Führerschein erst ein paar Monate und dennoch hatte ich mich, abgesehen von dem Fauxpas, bei dem ich wohl hätte bremsen sollen und stattdessen einen immensen Schaden im Grün angerichtet hatte, für den ich wohl nie zur Rechenschaft gezogen werden würde, nicht schlecht geschlagen. Der eine oder andere, dachte ich, war vielleicht auch mal langsamer oder unkontrollierter gefahren als ich. In einem Offroad-Parcours war ich als Einziger nicht von der Strecke abgekommen. Vermutlich, weil ich langsam fuhr, ich wusste es nicht. Ebenso wenig, wie genau es sich auf die Gesamtpunktzahl ausgewirkt hatte. Überhaupt hatte ich, wie so oft, keinen Vergleich oder irgendeine imaginäre Messlatte für meine Situation und musste auf mein Bauchgefühl vertrauen. Wie eigentlich immer, schoss es mir in den Kopf. Und gleich danach der Gedanke, Was, wenn ich nicht der Schlechteste war? Mein Bauch begann zu kribbeln. Was bedeutete das für den Schlechtesten? Gehörte es sozusagen zu meinem Job, dass ich dies dem Chef der Sicherheitsfirma mitteilen musste? Gar meinen Eltern? Mir saß der Abschied von Raymond, den ich verpetzt hatte, noch in den Knochen. Was er wohl jetzt machte? Was würde diese Bewertung mit der Beziehung zwischen den Sicherheitsleuten und mir machen? Ich war ja irgendwie darauf angewiesen, dass sie mich mochten. Dennoch war ich keiner von ihnen, eher eine Art V-Mann. Ein Maulwurf, von dem alle wussten. Und hier waren wir auf einmal Konkurrenten. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass niemand in diesem Raum etwas anderes dachte als: Was bedeutet es für uns, wenn Johann nicht der Schlechteste ist? Ich nahm meinen noch heißen Kaffee im braunen Plastikbecher, schlängelte mich aus der letzten Reihe nach vorn und verließ, ohne jemanden anzuschauen, den Raum. Es war kalt draußen, aus dem Becher dampfte es, ich zog die Schultern hoch, versuchte mit einer Hand meine Jacke zu schließen und vergoss etwas Kaffee auf meinem Ärmel, ich war zittrig, wischte den Arm an meiner Hose ab, schob den Plastikbecher zwischen meine Schneidezähne und vergoss, als mir der Becher aus den Zähnen rutschte, noch einen Schluck zwischen Reißverschluss und Pulli. Dann platschte der Kaffee auf den Boden. Ich sprang breitbeinig zurück und begann an mir herumzuwischen. Die ersten Männer verließen den Raum und kamen zu mir nach draußen. Freundlich standen wir in der größer werdenden Runde um die Kaffeepfütze. Ich brauchte ein Thema, das allen zeigte, dass ich gedanklich schon längst nicht mehr bei der Punktevergabe war. Ich wollte den Eindruck vermitteln, dass ich mich natürlich sowieso nie dafür interessiert hatte und es mir überhaupt gar nicht in den Sinn gekommen war, die Liste anzuschauen. Deshalb war ich schließlich rausgegangen, weil es so egal war. Es gab Wichtigeres im Leben. Boah, mir ist richtig schwummrig. Mehr fiel mir nicht ein. Ja, nahm Martens die Vorlage an. Auf der Rückbank ist es immer schlimmer, als wenn man selbst fährt. Die werden hier noch einige Freude haben, dein Muster im Rasen wieder glatt zu ziehen. Wenn die Karre überhaupt heben können, vielleicht bleibt sie da ja stehen als eine Art Denkmal. Alle lachten. Du hast dich so richtig reingegraben, lachte Martens und schaute mich an. Wie so ein amtlicher Maulwurf. Beim Wort Maulwurf zuckte ich kurz zusammen und witzelte schnell. Mir ist schon der Kaffee runtergefallen, so zittrig bin ich. Ich zuckte und ruckelte übertrieben mit den Armen, als hätte ich einen epileptischen Anfall. Er lachte. Ich lächelte zurück, schaute auf den Boden und wischte mit der Fußspitze, wenig motiviert, den Kaffee in die Ritzen der Gehwegplatten und tastete auffällig an meinen Hosentaschen, als würde die Möglichkeit bestehen, irgendwo dort ein Taschentuch zu finden. Ich drehte mich zur Tür. Ich hole mal einen Lappen von drin. Martens schaute mich an, zog die Augenbrauen zusammen und schüttelte in kurzen, unauffälligen Bewegungen den Kopf. Lass mal. Da solltest du jetzt nicht reingehen, schien er damit sagen zu wollen. Vor mir lag der schwarze Plastikbecher in einer hellbraunen Pfütze. Der Wind blies ihn langsam um sich selbst, rotierend im Kreis. Die Bewegung erinnerte mich an das Auto, das ich so ungelenk in den Rasen gefahren hatte. Maulwurf, dachte ich. Wieso wollte Martens nicht, dass ich nochmal reinging? Ging es wirklich um die Bestenliste, die drinnen auslag? Oder wollte er mir nur bedeuten, dass ich in meiner Position hier nicht wischen sollte? Eine Frage echote in meinem Kopf wie so oft. Welche Position hatte ich? Dann verabschiedeten wir uns und unsere ungleiche Gruppe setzte sich in Bewegung. Als ich mich noch einmal umschaute, erkannte ich den Chef der Fahrtrainer. Meinen Becher in der Hand wischte er mit einem Lappen die Pfütze auf. Wie er sich so bückte, erkannte ich die erdigen Rasenreste auf seiner schwarzen Mütze, die er vor mir in den Dreck geworfen hatte. Der Aufdruck schwarz, schnell und sicher war kaum noch zu erkennen.
Unheimlich nah, von und mit Johann Scherer, ist ein Bose Park Original. Mit exklusiven Songs des Autors.